Ihr Lieben, willkommen zu einer freshen neuen Folge von Here to Get Heard, dem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es unbedingt auch noch werden wollen. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid in diesem Podcast, bei dem es um die ganz persönlichen Erfahrungen und Einblicke von KünstlerInnen und MacherInnen aus der Musikbranche geht. Ich bin Senta und ich darf diesen großartigen Musikpodcast hosten, den wir gemeinsam mit Thoman Supported bei Shure an den Start gebracht haben. In unserer heutigen Podcast-Folge ist die vielseitige Asita Tamme zu Gast. Asita ist Musikerin, Songwriterin und Produzentin. Spielend leicht drückt sie sich in diversen musikalischen Welten aus. So vereint sie nicht nur die beiden Musikfarben Klassik und Pop in sich, spielt Bass und Violine, lehrt als Dozentin für Komposition und Musiktheorie, macht Lo-Fi-Musik, supportet Artists mit ihrem Instrument auf der Bühne und ist Teil einer Kinderband namens Honigkuchenpferde. Da steckt so viel drin. Und jetzt geht's los, Vorhang auf für Asita Tamme. Hallo Asita, willkommen bei Here to Get Heard.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist nämlich schon Teil der Familie von Here to Get Heard. Wir haben nämlich letztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival eine Bühne von Thoman ins Leben gerufen, die hieß Here to Get Heard, wo ganz viele Flinter, ganz tolle Artists aufgetreten sind. Und du warst auch da.
Korrekt.
Hast Wilhelmine da begleitet und ich fand es schön, weil du warst irgendwie total präsent die ganze Zeit. Ich habe dich immer überall gesehen, immer mit einem wachen Blick und mit einer Herzensausstrahlung, dass ich mich so freue, dass du jetzt auch Gästin bist hier in dem Podcast.
Schön, dass du mich so wahrgenommen hast.
Das ja, voll, das finde ich. Was ist denn seitdem in deinem Leben passiert? Also ich meine, es ist jetzt wie lange her, ein halbes Jahr?
Recht viel. Haben sich neue Dinge ergeben. Neue Produktion. Ich produziere ja auch Musik, habe mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und natürlich ist viel irgendwie in der Planung, was jetzt noch nicht zustande gekommen ist, aber was dieses Jahr noch an den Start geht, sozusagen.
Asita, du bist eine krasse Braut. Du bist so vielfältig. Du hast studiert Violine, Bassgitarre an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und Musiktheorie und Komposition an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Spielst in diversen Bands, unter anderem Wilhelmine, bis im Projekt Honigkuchenpferd, Musikprojekte wie Fleet, Lex und, bis Songwriterin und Produzentin. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie bist du denn aufgewachsen? Also so ein Allround-Talent zu sein, unglaublich.
Ja, also ich glaube, man wird jetzt denken, dass ich ein gepushtes Kind bin, dass meine Eltern Musik machen und dass man eine krasse Förderung durchlaufen ist, aber das war gar nicht so der Fall. Ich glaube, mein Start war, dass meine Mutter dachte, okay, das Kind muss irgendwas machen mit 6, 7 Jahren und dann hieß es so, ja, Ballett oder Geige. Und dann, weiß ich noch, war so dieser Ballettsaal und ich gucke so durch diese Glastür und habe nur so Tütüs überall gesehen und dachte so, nee, auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich Geige und nach einer Woche wollte ich aber direkt aufhören. Mhm. Und meine Geigenlehrerin meinte so, ja, warum denn? Und ich so, ja, ich habe keine Lust. Und dann meinte sie, ja, das ist kein Argument, das ist kein Grund. Da machst du jetzt weiter, ne? Und damit war das dann gegessen und ich bin jede Woche zum Geigenunterricht gegangen. Meine Mutter hat mich zwar ein bisschen überreden müssen, es gab immer ein Happy Meal davor.
Oh.
Und,
davor, nicht danach?
Ja, davor. Ich weiß auch nicht so genau. Aber ich glaube, sie war scharf auf den Cheeseburger und ich habe dann immer die Pommes und die Nuggets bekommen. Genau, und dann gab es jahrelang irgendwie Musikschule ohne Üben. Also ich habe mich da irgendwie gar nicht so engagiert oder hingezogen gefühlt. Und irgendwann gab es dann den Punkt, Landesjugendorchester Berlin mit 15 oder so im Konzerthaus Berlin auf der Bühne zu sitzen mit 70 anderen SchülerInnen oder Jugendlichen. Und da war der erste Moment, wo ich so ein Ziehen im Bauch hatte bei Dvořáks 7. Sinfonie und wo es wirklich irgendwie so ein Verliebtheitsgefühl aufkam für die Musik.
Also was für einen Stellenwert hatte Musik an sich in eurer Familie?
Ich würde sagen, nicht so einen großen. Also wir haben, da lief jetzt nicht, ich glaube, natürlich in der Schwangerschaft, dann überlegt man sich, ich habe mal gehört, klassische Musik sei gut. Da gab es bestimmt Momente, wo meine Mutter klassische Musik gehört hat, aber ansonsten lief 104.6 RTL.
Okay. Und wie wichtig war dir das dann? Ich meine, du bist dann einen akademischen Weg, den hast du eingeschlagen, studiert anstatt Learning by Doing. Warum?
Ich glaube, da stand auch viel sozialer Druck hinter oder von zu Hause, wenn man aus dem Elternhaus kommt, wo ganz klar ist, okay, man braucht eine Ausbildung und dann hat man auch genau diesen Beruf. Mhm. Ne? Und am liebsten wäre gewesen, okay, Medizin studieren, man wird Ärztin oder man studiert Jura, man wird Anwältin. Und ich glaube, das war so der Kompromiss, zu sagen, okay, ich studiere auch erstmal auf Lehramt, um diese sichere Bank zu fahren, und habe aber auch gemerkt, das ist jetzt nicht so mein Fall, diese Institution Schule. Und habe mich dann da so ein bisschen freigeschaufelt und habe dann erst später sozusagen diese Freiheit wahrgenommen und die Sachen gemacht, die mir Spaß machen.
Das heißt, diese Freiheit wahrgenommen, was meinst du damit genau?
Dass ich gesagt habe, okay, studiere nochmal einen Master in Musiktheorie und Komposition, mit wo sich alle vorstellen, was macht man damit?
Ja.
So, ne? Was soll das? Und dadurch ging auch diese akademische Lehre erstmal weiter, oder dieser Weg, weil mit Musiktheorie unterrichtet man vor allem an Musikhochschulen.
Mhm.
Und das mache ich auch aktuell. Neben dem ganzen anderen musikalischen, praktischen. Genau. Und Komposition, um Musik zu erschaffen, was ich total spannend und schön finde.
Was würdest du denn sagen, sind die Vor- und Nachteile an einem Studium? Also einen akademischen Weg zu gehen oder Learning by Doing?
Ich glaube, der Vorteil von einem akademischen Weg ist vielleicht, dass man auch lernt, sich in das System einzupassen oder anzupassen, dass man irgendwie weiß, worauf es auch ankommt, ein Commitment einzugehen auch. Und natürlich auch, man lernt ja Strategien, wie lernt man? Oder wie lernt man gut?
Mhm.
Und wie kann ich mich neu in Musik orientieren? Und Learning by Doing ist, glaube ich, da ist der Fokus ein anderer. Ne? Also da hat man einen anderen Bezug, und da geht viel über oral sozusagen und hörend. Und da bleibt vielleicht dann aus, dass man diese Kommunikationsebene Noten oder so dann zum Beispiel
okay.
auch hat.
Okay, ne? Ja, verstehe. Mhm.
Ja.
Und du würdest du sagen, du hattest auch, also es ist sehr klassisch spezifisch angesetzt im Studium, oder ist es auch, hat man gleich so ein Netzwerk an Popmusikindustrie?
Nee, das hat man nicht. Und es gibt viele, die auch eher Jazz studieren.
Ja.
Also es ist einfach akademisiert eher Jazz als Pop, weil Pop auch nicht so, es ändert sich natürlich, aber nicht so angesehen ist, ne? Als Kunstform, würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm.
Und dadurch ist eher Jazz angesagt an Hochschulen, und dadurch fehlt auch dieses Netzwerk. Ne?
Okay.
Also das kommt auch nicht, indem man da studiert, sondern man muss irgendwie Kontaktstudiengänge nochmal suchen oder Workshops, wo man dann andere Leute trifft oder sich an anderen Stellen eine Community oder einen Anknüpfungspunkt suchen.
Du hast im Studio sowohl Violine wie auch Bassgitarre dich dafür entschieden. Man kann ja so ungefähr sagen, Violine ist so das Instrument der Klassik.
Mhm.
Und Bassgitarre ist man so in der Popwelt unterwegs. Warum war dir das so wichtig?
Also Geige habe ich ja quasi mir nicht so richtig selbst ausgesucht, sondern es kam ja durch das Elternhaus. Und das ist ein sehr hohes Instrument. Man kann super hohe Töne erzeugen und auch super schöne Stücke spielen. Und es gibt super viele schöne Werke für dieses Instrument. Und vor allem ja auch mit anderen Musizieren im Orchester und Kammermusik machen. Das finde ich super schön. Und ich dachte dann aber auch, ich habe ein bisschen Lust auf mehr Losgelöstheit, weil es natürlich Intonation, man hat keine Bünde wie auf der Gitarre oder auf dem Bass, und da zählt wirklich, wo sitzt der Finger, und der muss ganz genau da sitzen.
Mhm.
Ansonsten klingt es schief. Und ich hatte Lust auf ein Bandinstrument. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich hatte Lust auf tiefe Töne statt hohe Töne diesmal. Dachte ich, nämlich E-Bass. Und dann hat sich es auch irgendwie viel, natürlich im ersten Moment leichter angefühlt, weil der Ton kommt einfach, ist da, und ich konnte mich auch ein bisschen zurücklehnen, weil mit der Geige steht man sehr weit im Vordergrund, wenn man zumindest solistisch unterwegs ist. Und mit dem Bass ist man trotzdem super wichtig, aber man kann schön in der zweiten Reihe stehen.
Wie sind denn so, wie schaffst du das zu jumpen? Von Klassik zu Pop, von Ensembles zu Bands? Oder sind das fließende Übergänge? Tust du das auch mit einbinden?
Ja, also ich meine, die Art und Weise, wie man die Geige spielt, unterscheidet sich jetzt nicht groß. Ne? Es gibt natürlich mal Sachen, klingen dreckiger, ne? Weil man dann irgendwie einen Slide macht oder sowas. Aber das findet man auch in der Romantik. Ne? Also das ist jetzt gar nicht daran gebunden. Ich glaube, es ist eher, was schwierig ist, wenn ich jetzt bei einem Konzert beide Instrumente bediene, dass die Abstände auf dem Bass sehr groß sind und auf der Geige sehr klein. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich in der Intonation wieder. Ich muss dann aufpassen, dass ich die Finger nicht zu weit auseinandersetze. Mhm. Sonst ist alles zu hoch sozusagen. Also das ist, glaube ich, eher ein bisschen schwierig bei dem Wechsel.
Also in alten Denkstrukturen wurde oft zwischen E- und U-Musik unterschieden. Kannst du kurz sagen, was E- und U-Musik ist?
E-Musik meint ernste Musik, U-Musik Unterhaltungsmusik, und dahingehend wird auch Unterhaltungsmusik Popmusik gezählt und ernste Musik ist dann Klassik.
So, teilst du diese Gedanken, diese alten Denkstrukturen zu trennen zwischen E und U?
Ich weiß gar nicht, woher diese Struktur kommt. Ich kenne die Struktur vor allem von der GEMA. Einsortiert. Mhm. Aber
stimmt, die GEMA sortiert so ein. War letztens auch Musikautorenpreis, da haben die auch so einsortiert.
Genau, und also daher kenne ich diese Einordnung. Ich kenne die jetzt nicht per se aus der Klassik, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt ernste Musik und die Popmusik sagt, sie ist Unterhaltungsmusik, sondern Popular oder Populus meint ja das Volk, meint für die Masse, und natürlich auch in, ich rede jetzt nicht von der Epoche Klassik, sondern von der klassischen Musik, gab es natürlich auch eine Zeit, wo man die Konzertsäle geöffnet hat für alle oder wo man Musik für alle gemacht hat oder es ein bisschen für die breite Masse gesetzt wurde, wenn man jetzt an Walzer denkt oder sowas.
Ja.
Das haben ja auch viele Leute getanzt. Und auch heute gibt es natürlich, verschwimmen die Grenzen auch. Also aktuelle Musik, es gibt ja immer noch klassische Musik, die heute komponiert wird, die total viele Überschneidungen hat mit den Stilmitteln oder auch mit elektronischer Musik, die ja sowohl in Pop als auch in der neuen klassischen Musik zu Hause ist.
Was hältst du denn von Musikgenres?
Finde ich schwierig.
Mhm.
Also,
warum?
Weil, also heutzutage sowieso, es einfach so viele Möglichkeiten gibt und auch durch die Globalisierung, man kennt Musik von so vielen verschiedenen Ländern, alle inspirieren sich, alle teilen irgendwie was oder leihen sich was aus. Und das ist super schwierig, das irgendwie in Schubladen zu stecken. Also,
ist meistens immer nur wichtig fürs Marketing.
Vielleicht, ja. Ne? Also ich finde eher,
man kann
vielleicht irgendwie heraushören, okay, dieses Element, das Rhythmuselement kommt von dort, die Soundästhetik kommt von dort.
Ja.
Aber ich finde, das ist schwierig mit Genres.
Ja, finde ich auch. Und spannend finde ich, wenn man Instrumente mit reingibt. Zum Beispiel, von wo kommt was. Ne? Mhm. In Bulgarien ist auch Tradition in der Volksmusik Dudelsäcke, die ja dann auch wieder zu finden sind in Schottland.
Ja.
Und irgendwie ist alles irgendwie eins, auch gehört zusammen. Das finde ich spannend. Wusstest du denn schon immer, dass du in der Musikindustrie arbeiten möchtest? Gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, so einen entscheidenden Moment, okay, ich entscheide mich, da reinzugehen, auch in die Popwelt?
Ich glaube, es fing vor allen Dingen an in Essen, als ich Komposition mit Schwerpunkt Pop-Komposition studiert habe und wir auch verschiedene Workshops besuchen konnten, unter anderem bei Wolfgang Stach, der ja auch Produzent ist in Köln am Mavic-Studio. Und der hat dann gesagt, komm, hast nicht Lust, mal Songwriting-Camp. Und dann saß ich da und dann gab es ein Briefing, keine Ahnung, der und der oder die und die sucht jetzt einen Song, soll in dem Stil sein und jetzt legen wir mal los.
Mhm.
Und dann saß ich da mit zwei anderen Songwritern und habe für Mike Singer einen Song geschrieben.
Ah.
Und da war so der erste Moment, wo ich dachte, ah, okay, das ist eigentlich cool, hätte ich Lust drauf, funktioniert auch gut, und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich von der Musiktheorie komme, wo man auch oft Stilkopien macht, so, ne, schreib mal irgendwie so wie Bach oder schreib mal so wie Mozart oder Schumann, es ist ja, wenn man für andere Leute schreibt, ähnlich. Man muss ein Gefühl dafür haben, was ist deren Stil, was wollen die sagen, und das quasi dann in Musik zu übersetzen. Und das war so der erste Moment. Und dann habe ich aber irgendwie mich auch durch diese Männerdominanz nicht so wohl gefühlt, muss ich auch sagen, dass ich dann erstmal zurückgerudert bin und weiter meinen akademischen Lauf gemacht habe und eher unterrichtet habe an Hochschulen.
Warum hast du dich nicht wohlgefühlt? Was hast du für Erfahrungen machen müssen?
Ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass man nicht so ernst genommen wird oder dass man nicht so gut zu Wort kommt. Irgendwie, also dass einfach eine starke Dominanz da herrschte. Und ich war auch die einzige Flinterperson dort.
Ah.
Und das ist natürlich dann auch nochmal schwieriger, finde ich. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das aber vielleicht auch gar nicht so reflektiert. Das ist jetzt im Nachhinein, kommen ja oft Reflexionen erst zutage. Und genau, dann habe ich auch eine Pause gemacht und dann durch neue Projekte wie Wilhelmine und so weiter habe ich dann nochmal einen neuen Anlauf gewagt.
Jetzt kommt eine kleine Werbung. Dir kommt der Klang unserer Stimmen im Podcast vertraut vor. Das liegt wohl daran, dass unser Podcast mit dem Shure SM7DB aufgenommen wurde. Damit hat Shure ihrem SM7B kürzlich ein Upgrade verpasst. Leicht angepasstes Design, aber der gleiche legendäre Sound für deine Musik und Podcasts. Nun aber auch mit integriertem Preamp für bis zu plus 28 dB Verstärkung und damit noch flexibleren Einsatzmöglichkeiten. Wenn du auch die Audioqualität deiner Aufnahmen auf das nächste Level bringen willst, dann schau gerne in die Shownotes, um mehr über das SM7DB zu erfahren. Werbung Ende.
Und hast du das Gefühl, also dass als Flinter-Person, dass man sich da mehr beweisen muss, auch heute?
Ja.
Ja?
Ja, denke ich schon.
Wie machst du das mit oder machst du das nicht mit?
Ja, ich glaube, ich hatte lange einen anderen Blick darauf, weil mir auch von zu Hause nie vermittelt wurde, dass es so eine große Unterscheidung gibt, was jetzt Flinter können und was männlich gelesene Personen können. Mhm. Also bei uns zu Hause wurde einfach alles selber gemacht, also alle handwerklichen Tätigkeiten und so weiter. Da wurde jetzt nie ein Handwerker gerufen oder Handwerkerin, meistens aber dann ja doch eher männlich gelesen damals auch noch. Und deswegen habe ich das Instrument auch nie so wahrgenommen. So. Und vor allem auch in der Klassik hat man ja schon auch mal eine männlich gelesene Person die Geige spielt. Das ist nicht ein feminines Instrument oder so. Also da sind die Mischungen anders. Und beim Bass habe ich das auch erst später gemerkt, als es dann so um Covermucken ging und ich dann gefragt wurde, willst du mitspielen? Ja, okay. Und das waren halt nur männlich gelesene Personen in der Band. Und dann war das so Oktoberfest. Flair und dann hat man schon gemerkt, okay, man wird sexualisiert einfach, ne? Und das ist jetzt irgendwie, man ist eher so ein Produkt in der Hinsicht, dass man, okay, eine Frau am Bass.
Eine krass. Quote.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es eine Quote dann war, aber es wurde einfach vermarktet als Objektisierung vielleicht, auch in dem Falle dann, ne? Aber klar, Quote auch und jetzt denke ich natürlich öfter darüber nach, wenn mich jemand fragt, warum fragt die Person mich denn? Mhm. Und ich glaube, dass man sich da schon irgendwie entscheiden muss oder ja auch darf, ob man dann Ja oder Nein sagt dazu, zu einem Projekt. Ne?
Was sollte sich denn verändern? Und wie sollte sich das verändern in Bezug auf Flinterpersonen in der Musikindustrie?
Ich finde, natürlich wird immer viel gesprochen über diese Festivals, die Flinter-Artists buchen sollten und darüber wird viel diskutiert. Und da gibt es ja auch eine kleine Veränderung, wie man ein bisschen wahrnimmt, aber ich finde, das ist nicht so allein die Lösung, weil mit auf der Bühne stehen ja noch andere Menschen und auch im Team sind andere Menschen noch. Ne? Also, und das sind meist dann doch noch männlich gelesene Personen. Und also Instrumentalistinnen findet man immer noch sehr wenige. Und ich kann das irgendwie an meinen zwei Händen abzählen, wie viele Bassistinnen ich kenne.
Die Warum ist das so? Warum sind die nicht... so wie jetzt Veranstalter sagen, ich hatte auch mal irgend so eine Diskussion, sagte, ja, aber die sind nicht da. Und du denkst so, natürlich sind die da.
Ich glaube, das sind halt einfach auch, also das sind keine Schuldzuweisungen, aber ich glaube, das ist natürlich eine Selbstwahrnehmung von Flinter. Wie empowernd ist man groß geworden? Und es gibt, das habe ich in einem Buch gelesen, ich glaube, das Speak Out, die Kraft der weiblichen Wut von Soraya Kemali. Und da beschreibt sie ganz gut, dass eigentlich Mädchen oder Kinder bis zum 6. Lebensjahr denken, sie können alles gleich gut. Also Mädchen wie auch Jungs. Und danach tritt es erst ein, dass man irgendwie zweifelt oder denkt, ey, es geht jetzt nicht so, also das kann ich nicht, das ist eher eine Jungssache und das ist eine Mädchensache. Und so, also diese Binarität irgendwie gestärkt wird. Und also das ist, glaube ich, einmal der Grund. Also ich glaube, daran müsste sich viel ändern, dass man durch soziale Strukturen, durch Schule, also durch Bildungsangebote und so weiter einfach das mehr öffnet und mit Rollenbildern aufräumt, die aufbricht. Und zum anderen natürlich alle anderen. Ne? Und ich glaube, das braucht es dann vor allen Dingen. Und es ist ein langer Prozess. Irgendwie würde ich sagen, das geht glaube ich nicht, weiß ich nicht, ob wir das noch erleben. sozusagen.
Voll. Lass uns mal zurückgehen. Du produzierst ja auch. Gibt es so ein Asita-Signature, wenn du produzierst?
Ein Signature? Weiß ich gar nicht. Man würde ja denken, jetzt irgendwas mit Streichern wahrscheinlich. Ich mag auf jeden Fall Groove.
Yes, also so funky Bass-Sachen.
Ja, also ich glaube, es ist mir schon wichtig, dass irgendwie Schlagzeug und Bass gut sitzen und dass der Bass, wenn möglich, es kommt natürlich drauf an, auf die Person, für die ich produziere, eine schöne Linie auch hat und nicht nur Grundtöne spielt. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig. Aber manchmal geht das natürlich auch nicht. Und ich versuche eigentlich immer zu gucken, was ist gerade alles möglich, technisch auch, wie kann man die Stimme schön formen mit verschiedenen Mitteln. Genau, und ich bin, glaube ich, ich habe nicht so das eine Signature, würde ich sagen.
Okay. Ja, weil ich finde es so spannend, so diesem Musikprojekt Lex, ne, im Bereich, da sind wir im Musikgenre Lo-Fi-Music, ja, bist du da unterwegs. Hast du schon mal mit Frequenzen gearbeitet oder sowas?
Du meinst, dass man Frequenzen raus, also
Frequenzen, so weiß ich jetzt nicht, was genau das ist, 400 blablabla Hertz, um die und die Stimmung auszulösen oder die Gamma-Wellen, Alpha-Wellen. Ach
so, so nerdig meinst
so
du?
So nerdig meine ich, ja.
Nee, also
das, weil es klingt so ein bisschen, es macht auf jeden Fall, es hat eine Stimmung und ich musste sofort an so Frequenzmusik denken.
Ach so, ja, also ich kenne das vor allen Dingen jetzt lustigerweise aus der neuen Musik, aus der klassischen Musik, wo man viel mit Frequenzbereichen arbeitet oder nur mit Sinusschwingungen und die verändert. Und,
ach echt?
Und
so wie ist das? Was ist das?
Ja, das klingt ganz abgefahren.
Okay.
Also da gibt es ja auch Musik nur für Lautsprecher und dann wird mit Rauschen gearbeitet und verschiedenen und man hat auch Musikinformatik und Klangsynthese und so. Mm. Also da ist ganz viel los in dem Bereich und jetzt bei Lo-Fi, ich glaube, das Projekt, was du jetzt genannt hast, das war so mein Start von Produzieren.
Okay.
So meine ersten Versuche und dann nutzt man natürlich auch ganz einfache Mittel, ne? Also dass man Höhen einfach rauskattet. Also es klingt ja so ein bisschen low sozusagen. Mm-hmm. Daher kommt das ja auch, ne? Und dann gibt es bestimmte Plugins und Libraries, die man nutzt, wo die Instrumente schon quasi von Höhen befreit sind und alles ein bisschen dumpfer und entspannter in dem Sinne, dass jetzt nichts Scharfes da zu hören ist, klingt.
Ich finde das super spannend. Ich meine, da gibt es so viele, so auch so, so Playlisten von Deep Sleep, Deep Healing. Mhm. Was hältst du von sowas?
Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen das total gut tut. Mhm. Also einfach, weil Hören ja auch total individuell ist. Ich glaube, ich kann dem nicht so viel abgewinnen, aber ich höre auch generell nicht so viel Musik, muss ich zugeben.
Okay.
Weil ich einfach durch meinen Beruf ja schon so viel gefüttert werde damit, dass ich auch mal froh bin, wenn dann Stille ist.
Verstehe ich. So. Wie ist das für dich als selbstständige Produzentin? Gibt es Ängste, mit denen du zu kämpfen hast oder Zweifel?
Naja, man muss natürlich schon schauen, wie kann man sich etablieren in dieser ganzen Welt, die ja schon überfrachtet, weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber es gibt ja schon viele Menschen, die Musik produzieren, weil es auch immer einfacher geworden ist. Ne? Kein Mensch braucht mehr ein großes Tonstudio. Sondern man kann alles zu Hause machen und mit Libraries und so weiter arbeiten. Und natürlich fragt man sich dann, okay, was soll ich machen, damit Leute wissen, dass ich das mache und dass ich da bin? Oder wie kriegt man Menschen dazu, offen dafür zu sein, mit einem zu arbeiten? Das sind natürlich alles Fragen, wie stellt man sich? Und da probiert man viel rum. Und Ängste würde ich jetzt nicht sagen. Aber sind natürlich, wenn man jetzt versucht, davon zu leben, es ist natürlich legitim zu fragen, wie schaffe ich das? Und dann hat man natürlich vielleicht mal Existenzängste. Auf jeden Fall.
Jetzt spielst du auch in Popbands. Du begleitest, wie ich vorhin schon gesagt habe, Wilhelmine, aber auch Cat Frankie. Und bist mit denen auf Tour, spielst Bass. Wie nimmst du das denn wahr, wenn der Spot auf jemand anderen gerichtet ist?
Finde ich eigentlich super entspannt.
Ja?
Ja, finde ich eigentlich schön, weil man ist irgendwie Teil vom Ganzen. Aber es ist jetzt nicht, also die Verantwortung, natürlich, man ist verantwortlich für die Musik, die da passiert. Aber ich glaube, der Druck ist, wenn du eine Frontperson bist, viel, viel größer, als wenn du Side-Person bist.
Und wie sehr supportet man als Band auch das Wohlbefinden der Künstlerin? Also wie ist das bei dir?
Das kommt, glaube ich, auf den Artist an. Und ich habe schon ganz unterschiedliche Szenarien gehabt, so, wo ein Artist irgendwie eher war, ey, geht's dir gut? Soll ich dir noch ein Uber bestellen? Kommst du klar? So, ja. Ne? Also einmal die und dann andere, die interessieren sich gar nicht mehr ein. Und oder da merkt man, dass man auf der Bühne super viel Support leisten muss, wenn die unsicher werden. Mhm. So, ne? Also dass man sehr viel auffangen muss und man dann in die Interaktion auf der Bühne geht mit denen, damit die sich wieder entspannen können. Also sowas gibt es natürlich auch. Also man ist so, man muss ein gutes Gespür dafür haben, wie der andere Mensch funktioniert und was die Person braucht. Und im besten Fall drauf eingehen.
Fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen?
In dem Bereich jetzt speziell?
Ja.
Naja, auf der Bühne würde ich jetzt niemanden hängen lassen, ganz klar. Ne? Aber ich glaube, es ist schon so, dass man auch aufpassen muss, dass es natürlich macht Musik immer Freude und Spaß und es ist auch schön, wenn man im freundschaftlichen Verhältnis zueinander steht. Aber dennoch ist es ja mein Job. Mhm. Ne? Dennoch ist es eine Vergütung. Und damit fülle ich meinen Kühlschrank oder auch andere Menschen. Und ich glaube, deswegen ist es auch super wichtig, Grenzen zu setzen, dass man nicht immer einfach das zu einem Ja sagt, weil man denkt, ja okay, aber ich stehe ja auch in der Abhängigkeit zu der Person, weil die gibt mir ja den Job. So, mhm. ne? Also ich glaube, da muss man schon aufpassen, dass das die Waage hält.
Aber hast du da einen Wunsch irgendwie, also wenn du jetzt sagst, dass damit verdienst du dein Geld? Mhm. Gibt es einen Wunsch, wo du das gerne umlagern würdest? Also ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, du hast so viele verschiedene Projekte. Dann bist du Produzentin. Dann hast du diverse Arrangements, die du kreieren kannst und unterwegs sein kannst. Sei es irgendwelche Streichquartetts. Spielst in Bands. So, womit verdienst du am meisten Geld und wie würdest du das gerne umlagern wollen? Mhm. Finde ich total spannend.
Also natürlich ist es so, dass mir diese Hochschulseite, diese Unterrichtsseite total viel Sicherheit gibt, auch finanziell, weil da kriege ich monatlich mein Gehalt.
Da bist du Dozentin, ja?
Genau. Mhm. Und das mache ich auch super gerne und ich glaube, dass meine Studierenden das auch als sehr wertvoll empfinden. Dass
Was ist da dein Schwerpunkt, sorry, dass ich unterbreche?
Da unterrichte ich Musiktheorie und Popkomposition.
Geil.
Ja. Mhm. Also eigentlich für die, also ist Musiktheorie und Gehörbildung so die unsexiesten Fächer, die es gibt. Mhm. Aber und die quälen sich auch oft mit mir, aber ich glaube, sie mögen mich auch ein bisschen. Und das gibt natürlich auch Sicherheit und mir macht das auch Spaß. Und ich glaube, die Studierenden haben auch viel davon, wie schon gesagt, dass ich auch nebenbei andere Dinge mache. Aber ich glaube, mich erfüllt das nicht so sehr, wie auf der Bühne stehen oder zu produzieren oder zu schreiben. Und ich glaube, langfristig gesehen wäre es für mich ist schon mein Wunsch, dass ich weniger unterrichte und mehr im kreativen Bereich arbeite und vor allem was Live und Songwriting, Producing angeht.
Was wünschst du dir noch? Hast du einen Traum?
Ein Traum? Mhm. Ich hätte gerne eine Wohnung mit Dachterrasse. Das ist mein
geil.
Traum.
Echt? Wo denn?
In Leipzig wäre ganz
in
schön.
In Leipzig? Mhm. Cool. Ja, das wünsche ich dir auch.
Ja, danke.
Und was für Projekte machst du gerade? Oder was steht so als nächstes an bei dir?
Als nächstes steht an, ich muss kurz überlegen, ich darf ein Kinderhörspiel produzieren.
Way!
Ja, wo ich richtig Lust drauf habe. Ich habe auch schon ein paar Kinder gescoutet, die so ein bisschen Rolf Sokowski-mäßig drauf singen werden auf den Songs, die ich dann schreibe und produziere. Und es werden ganz viele verschiedene Menschen einsingen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann gibt es verschiedene Kooperationen noch, die anstehen. Ich mache bei Songwriting-Camps mit. Da bin ich sehr gespannt, was draus wird. Genau. Ich darf auch bei Producing-Workshops mitmachen. Und da geht ganz viel. Wir gehen auf Tour mit Wilhelmine im Mai. Wir dürfen auch, das ist jetzt zum Glück schon official, deswegen kann ich das sagen, Coldplay-Support machen in
München. Unfassbar, habe ich gesehen. Ja. Krass.
Und ich habe jetzt auch mal geguckt, 70.000 Menschen passen ins Olympiastadion in München. Das ist, glaube ich, dann schon sehr groß.
Richtig toll.
Genau, also viel schreiben, produzieren und es gibt immer irgendwie noch was, was sich ergibt.
Was würdest du jemandem mitgeben wollen, der jetzt mehr eintauchen möchte als Produzentin? So ein größtes Learning oder irgendwas, was du auch gern gewusst hättest?
Was ich gern gewusst hätte. Ich glaube, viele trauen sich nicht richtig zu machen. Mhm. Ich glaube, man muss sich wirklich mal hinsetzen, sich die Zeit nehmen, um Sachen auszuprobieren, auch mal Fehler zu machen. Dabei entstehen die meistens die besten Sachen eigentlich durch Unfälle, auch manchmal technische Unfälle. Und auch wenn ich sage, ich höre nicht so viel Musik, natürlich in dem Kontext höre ich schon Musik. Sich einfach sehr viel Musik anhören, verschiedene Stile anhören, alt und neu und vielleicht ja auch mal im klassischen Bereich, mhm. weil man sich da auch was klauen kann. Mit der einen oder anderen Idee. Ich glaube, das ist total wichtig. Und manchmal aber auch nicht so festgefahren sein, dass man noch offen für den Artist sein kann mit den Vorstellungen, die die Person hat.
Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch eine Schnellfragerunde mit dir machen.
Okay.
drei Werte, die es braucht in der Musikindustrie.
Loyalität. Mhm. Ehrlichkeit im Sinne von Kommunikation.
Ja.
Respekt.
Welchen Musikstil findest du so richtig kacke?
Oh, so Après-Ski.
Was würdest du von heute auf morgen in der Musikindustrie abschaffen wollen?
Abschaffen? Ich würde was dazu hinzufügen wollen. Mhm. Verträge.
Verträge?
Ja.
Inwiefern?
Naja, also es gibt keinen Vertrag, wenn ich jetzt irgendwo Bass spiele, gibt es keinen Vertrag.
Wirklich?
Nee.
Ach so, ich kenne das aber mit Verträgen auch.
Ja, dann bin ich im falschen Projekt, nein. Okay.
Ja, vieles natürlich irgendwie so auf, wir mündlich, vertrauen uns ja. Mündlich, aber Verträge, ja, kenne ich auch schon. Ah ja, gut, das ist gut. Bestes Konzert?
Brandbrauer Frick.
Aktueller Lieblingssong?
Ich habe den Titel vergessen.
Sing mal, wie geht der?
Nee, ich sing jetzt nicht.
Warum nicht?
Weiß ich jetzt. Vielleicht kenne ich ihn. Nee, komm, das ist auch nicht mehr. Nee.
Sing mal, spiel.
Nee, ich kann sagen, von wem.
Ja, ach so.
Olivia Dean.
Ah ja, okay. Hm. Und beste Produzentin, außer du natürlich, die du jetzt hier mal nennen möchtest. Musikproduzentin möchte
ich sagen. Beste Musikproduzentin. Ich würde jetzt Cat Frankie einfach sagen, aber...
Ja. Okay, ja. Geil. Welchen Newcomer sollte man sich unbedingt anhören? Newcomer in.
Mhm. Paula Carolina?
Ja.
Zählt sie noch als Newcomerin? Ich weiß
nicht. Ja, ja, könnte man schon sagen. Super. Vielen Dank, war richtig schön mit dir.
Danke dir.
Dankeschön.
Ich fand's auch schön.
Yay! War das eine spannende Folge. Liebe Azita, danke für deine bereichernden Gedanken und die Einblicke in deine Musikwelt. Wir hoffen, euch hat die Folge auch gut gefallen. Gebt gerne Feedback rein, empfehlt uns weiter, teilt es mit euren Liebsten und schaut auch gern mal in die Shownotes der einzelnen Folgen rein. Hier findet ihr nämlich wertvolle Infos zu all unseren Gästinnen, könnt den Blog lesen und erfahrt alles über Technik-Equipment für Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge von Here to Get Heard. Ich freue mich jetzt schon drauf. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomann, supported by Shure.